Willkommen Leute zu einer neuen Podcast-Folge. Boah, heute war wieder richtig voll. Wir haben über die Vuelta gesprochen. Es gab einen Dopingfall im Radsport seit längerer Zeit mal wieder von Carboni. Was es da auf sich hatte, das werden wir gemeinsam besprechen. Dann, Lennart bereitet sich auf seinen Halbmarathon vor. Spannende Sache. Ich berate noch ein bisschen, wie man in der Pacing-Strategie da rangehen kann. Gleichzeitig habe ich noch einmal Bock und Motivation, mich für die letzten drei Rennen des Jahres, Kids Crit und Mützagiro sowie Niederrhein-Gravel vorzubereiten. Was das bedeutet und wieso ich morgens aufs Rad springe. Das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Und nicht zuletzt sprechen wir über die Trainingsplanung. Wie kann ich eigentlich meine Form so ein bisschen über eine Off-Season hinweg halten? Und wie ist der richtige Einstieg in eine Trainingsplanung jetzt gerade auch wieder für die Fahrer, die vielleicht schon die erste Off-Season angehen? Das heißt, es wird eine richtig volle Folge für dich. Lehn dich zurück und genieß jetzt einmal den Science-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Schokoriegel und Cappuccino beim Science-Podcast.
Willkommen.
Ja, hi, ne? Du hast gerade Ding im Mund, ne?
Mhm.
Stark.
Ich ernähre mich seit kurzem gesünder von Einfachzuckern.
Von Schoko und Keks.
Ja, grüß dich.
Da würde ich, ganz kurz, ich würde auch die Marke hier nennen, also keine Ahnung, wie heißt
ist
die nochmal?
Ist das überhaupt eine Marke?
Das ist von Aldi.
Mhm.
Sponsor uns. Schmeckt voll geil. Bitte. Ich würde auch jeden Tag in der Folge sagen, ey, Schoko und Keks.
Machen nicht jeden Tag eine Folge, Lukas. Das wird auf jeden Fall heavy.
Ja,
aber wir machen die jetzt einmal die Woche regelmäßig. Letzte Woche war ich das erste Mal wieder dabei.
Ja, stimmt. Länger Abstinenz. Wo holen wir dich ab, Lennart? Wo holen wir dich gerade ab?
Wieso holen wir eigentlich mal mich ab? Wo holen wir dich ab, Lukas?
Ich habe gar nicht, also wir haben heute so ein bisschen schon im Vorfeld über Trainingsmotivation gesprochen oder so ein bisschen auch Verfolgen eines Trainingsplans. Und ich habe diesen intrinsischen Motivation, diesen Plan. Ich möchte jetzt noch einmal einigermaßen fit beim Kids Crit am Start stehen.
Aha.
Und dann habe ich noch die Kombi Münsterland Giro. Und tags darauf lasse ich mich von Sepp dann nochmal auseinandernehmen beim Niederrhein Gravel. Nix. Also Niederrhein Gravel einfach nur so Spaß. Event und Münsterland Giro wollen wir so ein bisschen gucken, was so einfach geht. Und ich denke mir halt, also sowieso Kids Crit will ich nicht mit zu schlechten Beinen am Start stehen. So, weil ich habe gerade Bock, einfach da gut zu sein. Ich war immer noch Amateurklasse, ja. Und Mützland Giro.
Ich hab's nicht gesagt.
Diese mahnende Blicke in diesem Raum.
Das sind die Vibes, die du einfach nur, die bist nur du.
Okay, da will ich einigermaßen gut am Start stehen und Mützland Giro irgendwie auch, weil ich denke mir so, ja, jetzt kann ich mir einmal noch fit petern und dann Abfahrt in die Offseason. Ich habe keine Gravel-WM mehr vor der Tür. Was für viele Athleten bei uns. Richtiges Thema ist, verstehe ich auch voll, richtig geil, nochmal Mitte Oktober, so diesen Highlight, hast du diesen krönenden Abschluss und dann gehst du in die Offseason, da ist es gerade nochmal richtig heiße Phase.
Bist du fitter als letztes Jahr eigentlich?
Ich kann es so schlecht einschätzen. Also ich fahre besser als letztes Jahr.
Ja, das ist schon. Aber natürlich jetzt nicht irgendwie der Maßstab, weil du fährst andere Rennen.
Ja, genau, ich fahre andere Rennen, das stimmt schon, aber ich fahre auch trotzdem, ich bin dieses Jahr auch schon Rennen im Elitefeld gefahren. Mitgefahren halt.
Nee, ich wollte gar nichts sagen, wirklich.
Ja, ich kann
vielleicht schwer die Einschätzung, weil am Ende sehe ich natürlich, dass du in der Amateurklasse ein paar Podien abgegrast hast.
Ja.
Frag mich aber, ob du fitter bist jetzt letztes Jahr. Und ich glaube eigentlich, so gefühlt schon.
Ja, ich habe ja diese eine, auf YouTube kann man es auch verfolgen, diese eine Volumenwoche gemacht, wo wir auch darüber schon mal übersprochen haben.
Ach, die so einfach zu integrieren war in den Alltag?
Die war so super einfach zu integrieren. Aber auch da, immer noch, ne? Leute haben mich, habe ich schon, glaube ich, erzählt, ne? Ich habe mich sehr stark kritisiert dafür. Ich habe es heute auch gemacht. Ich war heute um 5:05 auf dem Fahrrad. Es war noch nicht Sonnenaufgang, der kam nämlich erst um 7:10 oder so. Und ich war hier um, weiß ich, 8:45, habe schon 2,5, 3 Stunden Fahrrad abgerissen. So, und
nicht schlecht.
Weil ich gestern gemerkt habe, gestern war so ein Tag, saß man bis 18:30, glaube ich, hier, dann nach Hause gefahren. Und habe gesagt, ja gut, jetzt ist auch alles irgendwie lattig. Ja. Beine waren mies, Wetter war auch mies. Und dann dachte ich mir so, ja gut, dann setze ich mich jetzt auch nicht mehr aufs Bike. Aber ich habe mir gestern vorgenommen, diese Entscheidung, morgens zu fahren, zum Frühstück quasi, die machst du ja einen Tag vorher.
Das ja. Ist, wie machst du nicht während des Schlafens?
Ja, machst du auch nicht morgens.
Nee.
Du stellst dich natürlich vorher weg, aber was vor allem machst, ist, das Fahrrad steht schon da, die Flaschen stehen schon bereit, die Klamotten liegen da, weil morgens, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du es auch so hast, guck mal, was ganz Persönliches.
Ich will es nicht wissen, was du morgens hast, was ganz Persönliches.
Thema Toilette. Nee, und zwar, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, oder ob ich einfach deine Macke, ich maul mich fast, wenn ich aufstehe. Jedes Mal. Meine Koordination ist, wenn ich morgens aufstehe, so schlecht, dass ich fast wirklich mich auf die Fresse lege.
Das hab ich noch nie gehört.
Also wirklich, ich habe richtig Probleme. Morgens die ersten 3 Schritte so Richtung Bad. Ich bin wirklich so wie so ein alterer Mann. Ich muss mich da teilweise an der Wand festhalten. Dann geht's. Aber die ersten 3 Schritte kann sein, dass ich mal irgendwie Fresse lege. Wirklich. Und wenn sowas passiert, dann da suchst du ja auch nicht nach Sachen. Ich funktioniere wirklich nur so eben. I can barely walk. Also wirklich so eben nur.
Hä?
Und ich weiß nicht wieso, aber dann irgendwann, da so eine Minute, dann geht's, dann komme ich einfach klar. Aber die ersten, der Wecker klingelt, ich setze mich einigermaßen aufrecht hin. Ich mache einen Schritt, ich maul mich fast.
Wirklich,
ist
kein Witz. Ja, aber du bist doch auch Brillenträger oder Kontaktlinsenträger.
Ja, das nee, hat
damit
nee,
zu tun, dass du nichts siehst.
Kann ich leider nicht drauf schieben.
Ist das ein Kreislaufthema?
Ja, sowas.
Haben wir hier Ärzte und Ärztinnen, die zuhören und können Lukas vielleicht helfen, wie er morgens?
Teilweise habe ich das Gefühl, es ist ein Koordinationsproblem, wie ja, so eine Anstauung, nervliche Anstauung. Vielleicht habe ich da irgendwas, hoffentlich nicht. Vielleicht ist es irgendwie so ein Zeichen. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, da ist es. Es ist nicht der Kreislauf, sondern die Schritte zu koordinieren, wo welches Bein hin muss.
Mhm. Und wie kommen wir jetzt auf das Thema Fahrradfahren gerade?
Naja, auf jeden Fall musst du natürlich die Entscheidung vorher treffen. Da musst du mich alles bereitlegen. Wenn ich schon bei den ersten 3 Schritten mich fast auf die Nase lege, kann ich nicht morgens anfangen zu, wo ist meine Radhose nochmal? Das liegt dann alles schön da bereit. Und wenn das da liegt, ja, dann funktioniere ich auch ein bisschen auf Standby, ne? 2 Kaffee rein und dann ziehst du die Hose an, fährst schon mal los und dann wirst du einigermaßen wach.
Ja. Bist du so jemand, der, also ich hinterfrage die Entscheidung dann noch mehrfach an dem Morgen. Also ich treffe oftmals mutig eine Entscheidung abends, die dann auch sehr häufig wieder revidiert wird am nächsten Morgen.
Das geht nur, wenn du im Bett liegst, den Wecker weggedrückt hast und dann liegen bleibst. Wenn du aber aufgestanden bist, mal ganz ehrlich, wenn du dann aber wenn du aufstehst um, keine Ahnung, 5 Uhr klingelt der Wecker heute, wenn du aufstehst um 5 Uhr und du gehst Richtung Küche, machst den Kaffee, dann mache ich auch nicht mehr die Entscheidung, ja, jetzt mache ich es nicht. Weil jetzt habe ich ja den ganzen Prozess schon losgetreten. Sonst wäre ja komplett unten, hätte ich auch schlafen können.
Dann mache ich halt irgendwas anderes.
Ja, aber dann denke ich mir so, ja, hätte ich auch schlafen können. Dann würde ich mich noch mehr schämen dafür, dass ich auch hätte einfach schlafen können, so eine dumme Entscheidung getroffen habe. Außer letztens habe ich das gemacht und hat hart gepisst. Dann hat es richtig geregnet. Genau. Da war ganz schnell so, ja, dann ging ich schon mal in die Mails.
Ja, genau. Das ist dann auch krass.
Das geht natürlich nicht, wenn es regnet.
Ich kann morgens nicht so gut Sport machen, gefühlt.
Ja, okay.
Ich laufe dann los oder ich fahre los und denke mir, das fühlt sich alles richtig scheiße an.
Ich glaube, es ist ein Gewohnheitsthema. Das würden viele der Leute aus der Community vielleicht auch sagen, die auch häufiger mit dem Rad zur Arbeit fahren oder morgens auch trainieren. Da haben wir ein paar Athleten aus unserem Athletenkader auch. Es ist ein bisschen Gewohnheitssache und ich finde, wenn du vornimmst, ey, das ist ein Lit-Tag, ne, sowieso nicht Intervalle, sondern einfach nur locker und du rollst erstmal los. Und ganz ehrlich, das ist wirklich der Tag, wo ich am wenigsten selber das Gefühl hätte, irgendwie so ein bisschen so zu schnell zu fahren, Kniegas zu fahren. Dann roll ich meine 160 Watt los und denke mir so, ja, das machen wir jetzt. Zieh das Buff so über die Nase. Wir rollen jetzt 160 Watt.
Ja,
okay. Und dann kommst du in den Kölner Stadtverkehr und dann ist alles scheiße.
Und dann ist Thermik.
Und dann ist komplett einfach Alarm.
Und dann ist erstmal Krieg und dann musst du da durch und dann kannst du dich danach auch nicht mehr wieder beruhigen.
Nee, dann bist du nicht
aufgestachelt. Dann bist du nämlich dann so ein bisschen aufgestachelt und dann läuft das auch nicht.
Ich habe morgens, auch wenn ich hier hinfahre, ich habe bei Kilometer 4 schon Laktat 7 mindestens
Menschen, einmal gehabt. Ja, Menschen, die auf dem Land wohnen, können besser Lit trainieren aus psychologischen Gründen.
Ja, ja.
Die werden nicht dann auf einmal so.
Ich bin teilweise, wenn ich es richtig, wenn ich mal ein bisschen knapp mit der Zeit bin und von hier mit dem Rad nach Hause fahre, das sind so 10 Kilometer, Leute, ich bin teilweise 72 normalized nach Hause gefahren. Weil ich halt, ich kenne irgendwann meine Ampels, weißt du? Ich kenne die. Ja. Ich weiß, ab hier bis Lindenthal weiß ich, wie die Ampelschaltung ist. Und ich weiß, Deutz kriegst du richtig gut über die Brücke, dann über die Welle am Neumarkt vorbei, wenn du das Gas stehen lässt.
Mhm.
Und wenn du es nicht stehen lässt.
Deutzer Brücke runter.
Genau.
Und dann da hoch.
Richtig, diese Gegenwelle. Gefühl, und wenn du da einmal grün hast,
auf dem großen Blatt.
Ja.
Mit so Schwung über die Ampel und dann diese Gegenwelle hoch und dann so an all den Fahrradfahrern vorbei, die an der Ampel standen und die gerade so losbeschleunigt haben.
Die müssen erstmal so losdrehen und du fliegst dann mit der 40
so
vorbei.
An denen vorbei, so
natürlich.
Nasenatmung. So,
und dann hast du dann beim Hotel, was ist da jetzt auf der rechten Seite?
Dorint,
genau. Und dann musst du da, Leute, ich schwör's euch, ab da auf der Straße.
Beste Strecke der ganzen Welt.
Weil wirklich, du kannst nicht auf dem Radweg fahren, weil da wirst du umgemäht, weil Leute ins Parkhaus wollen. Das heißt, du musst da auf der Straße fahren und dann bist du wirklich im Flow des Verkehrs. Und am Neumarkt würde ich sagen, bremsen die Autos dich.
Neumarkt, Rechtskurve raus, beste Kurve, geile Kompression.
Wir nennen es Neumarkt-Crit.
Also ganz ehrlich, die Strecke ist mega scheiße, aber es gibt so ein paar Stellen, die fühlen sich ganz gut an.
Vor allem, wenn du halt immer die Ampelschaltung kennst so, und dann ist halt die ganze Aachen aus einer grünen Welle so, und dann läuft das Ding und da hast halt auf einmal so ein 35er Schnitt die Stadt.
Aber für alle, die Köln jetzt nicht kennen, ist das wahrscheinlich so ein bisschen random. Wie sind wir darauf gekommen?
Ja, bestimmt sowas auch in München, oder?
Ja, bestimmt.
Ganz kurz, würde mich echt mal interessieren, Leute, wenn ihr, ist das auch so crazy an den Anstalten sowieso, aber ja, habt bestimmt. Ihr auch so Strecken zu Hause, die Stadtfahrer sind, bitte, dass ihr eure Ampelschaltung so kennt, dass ihr auch wisst, wann ihr wann antreten müsst? Weil ich weiß, morgens gibt es so einen Moment, da muss ich runter vom Gas, nicht zu schnell, sonst funktioniert das nicht, dann muss ich aber nach der nächsten Ampel voll lossprinten.
Das ist so ein Intervalltraining. Das hat sich irgend so ein Sportwissenschaftler ausgedacht. Dass ich gedacht, wir machen hier mal so ein paar 40-20er aus den Ampeln raus.
Ja, Hit City.
Hit City. Jo, okay. Wie sind wir darauf gekommen?
Ich glaube, wir waren bei Motivation. Achso, ich hatte eigentlich erzählt, dass ich mich auf was vorbereite. Deswegen gerade.
Ja, stimmt.
An dem Punkt, wo nicht gerade. Ich mache das noch gerade, weil ich es Gefühl habe und die Motivation habe, ich möchte bei den Rennen gut sein. Weiß aber, dass Oktober, November, dass das alles nicht zusammenbrechen wird.
Okay. Aber du kommst ja schon mal auf einem ganz guten Niveau dahin und du schaffst das schon auch irgendwie ein bisschen die Offseason rein. Ich habe das Gefühl, die Offseason schiebt sich so ein bisschen nach hinten wegen Gravel.
Ja, voll.
Sonst wäre man Münsterland-Giro und jetzt hat man nochmal so 2-3 Wochen, je nachdem, wo die Gravel-WM ist, dass das so nach hinten geschoben wird. Ich finde es auch mutig, dass die Gravel-WM irgendwie so Mitte Oktober ist, Ende Oktober.
Mitte Oktober einfach in Holland.
Könnte schon echt auch ein unangenehmer Tag werden.
Das ist einfach Cyclocross. Eine Woche später beginnt Cyclocross.
Ja, Cyclocross beginnt wahrscheinlich jetzt schon, würde ich mal tippen. So die ersten Rennen, glaube ich, sind in den USA.
Ja, stimmt.
Und
stimmt. Da Cross
is coming.
Das zählt irgendwie noch nicht. Nee, wenn Cyclocross auf kurz gefahren wird oder hey, Benidorm Cross dann irgendwie in Sonne, das finde ich immer ein bisschen weird. Ja,
das hat nicht das richtige Ambiente.
Nee.
Was haben wir heute auf dem Programm? Wir haben einmal das Thema Vuelta, also das, was davon übrig ist, in allen Belangen. Wir haben einen positiven Test, über den ich sprechen möchte. Mhm. Ich möchte über die Rennen in Kanada sprechen, weil die mag ich sehr.
Die sind geil, das stimmt.
Die liegen zur richtigen Zeit. Dann ein bisschen über die WM und dann einfach noch so zum Thema Training, Trainingszustand und möglicherweise wieder ein bisschen Start von so Training, von strukturiertem Training. Das wäre so meine Agenda. Weiß nicht, ob du noch was mitgebracht hast.
Ich glaube, das können wir erstmal nutzen, weil viel mehr befüllen brauchen wir nicht.
Weil du hattest auch nichts vorbereitet, ne? Weil du hattest auch nichts vorbereitet.
Nee, also ich hätte so 1-2 Studien, die würde ich mal reinschmeißen, wenn es passt, aber
ja,
ich würde
sagen, du nur so einstreuen.
Ich salz das mal so drüber wie Salt Bay. Aber lass mal das erstmal durchziehen.
Mein Stichwort ist Vuelta langweilig. Vuelta ist ganz komisch. Das hat so ein bisschen Covid-Vuelta-Vibes, weil es einfach nicht so. Es ist jeden Tag irgendwie so ein bisschen was anderes.
Ja.
Wie lang wird die Etappe gefahren? Wann wird gekürzt? Wie traurig ist bitte das Finish bei Bernal gegen Michelanda gewesen? Das war wie so ein, also da habe ich schon epischere Ortsschildsprints gewonnen. als dieses Welter-Ding. Weil vor allem war da so ein Strich auf dem Boden mit einer Kamera.
Ja.
Und das Banner war irgendwie so ein bisschen weiter hinten.
Das war die Bergwertung.
Und da wusste eigentlich keiner so richtig, wo ist das Finish. Also bei Nal war bei beidem vorne. Aber dahinter sind die auch so komisch gesprungen. Also einfach, wenn du das so wegnimmst, diesen Banner, oder dieses Banner, dann war das irgend so eine kleine Straße in so einem kleinen spanischen Ort, wo einfach so ein paar Dudes langsprinten. Und Bernal gewinnt das erste Mal seit seinem Sturz eine Grand Tour-Etappe. Oder generell ein Radrennen?
Ich glaube,
ist mir gerade gar nicht sicher.
Ich glaube sogar das.
Und es findet einfach so in so einem Feldweg da gefühlt statt. Also das war wirklich absolut unspektakulär. Das hatten wir jetzt ein paar Mal. Und das mit dem Zeitfahren gestern fand ich jetzt relativ bitter, weil wenn du die Zeitabstände anguckst und den Abstand zwischen Vingegaard und Almeida, das waren jetzt, ich glaube, 11 Sekunden, die zwischen den beiden lagen, nach 12 Kilometern. Das Rennen hätte eigentlich 27 lang sein sollen.
Ja.
Das heißt, da ist wahrscheinlich schon mal da war eine richtig große Chance für Almeida, sich Zeit auf Vingegaard zu holen.
Voll.
Und das hat sicherlich bei dem Abstand, den es jetzt gibt im GC, schon irgendwie einen größeren Effekt, diese ganze Geschichte, auf die Vuelta.
Ja, wir haben 40 Sekunden Abstand zwischen Vingegaard und Almeida, also nach dem Zeitfahren.
Nach dem Zeitfahren, genau. Die hatten vorher, glaube ich, 58 dann oder sowas. Und ich glaube, Almeida, kriegt man Bonifikation? Nee, ne?
Beim Zeitfahren?
Ja, nee, kriegt man nicht. Auf jeden Fall finde ich, bis jetzt haben die Proteste und die Kürzung der Etappen jetzt noch nicht so viel ausgemacht, sage ich mal. Außer, dass man sagen könnte, okay, wir haben ein paar Bergankünfte weniger gehabt in dem Sinne. Oder die waren kürzer oder an einem anderen Punkt. Aber da Almeida und Wingard jetzt nicht so richtig zu trennen waren, war das jetzt erstmal nicht so krass, aber ich finde beim Zeitfahren war es jetzt schon ein bisschen krasser, was den Einfluss aufs Rennen angeht.
Nee, absolut. Überleg mal, also rechne das mal hoch. Ich meine, du kannst nochmal, es sei ja vorher klar, die Distanz Zeitfahrens. Das sind dann am Ende waren es jetzt
11 Sekunden.
Ja, drei, aber kurz geguckt, Ghana hatte 13 Minuten, also knapp über 13 Minuten Zeitfahren. Auf 12 Kilometer, genau, wenn das jetzt mal hochrechnest.
Man kann es mal 2,2 oder sowas genau, nehmen, nicht, wenn nicht, du davon ausgehst, dass es irgendwie linear verläuft.
Es könnte sogar leicht exponentiell verlaufen.
Genau, es könnte leicht exponentiell verlaufen, weil wenn da jemand schon ein bisschen klemmt, dann klemmt er vielleicht am Ende noch ein bisschen mehr. Und du kriegst ja auch die Durchsagen und sowas. Ja. Das heißt, dann hast du auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr einen Push. Also das finde ich schon irgendwie ja, ein bisschen nervig, als ich es heute gesehen habe und mir dachte so, okay, da ist schon einfach auch die Möglichkeit gewesen, mal ein bisschen was zu machen im GC, weil das Rennen an sich wird total komisch gefahren, finde ich. Mhm. Du hast bei der einen Bergankunft 6 Fahrer gehabt, die vorne sind, Pellizzari gewinnt die Bergankunft und du hast 3 Duelle gehabt. Du hast Almeida gegen Vingegaard um Platz 1, dann hast du Pidcock gegen Hindley um Platz 3 und dann hast du Riccitiello gegen Pellizzari ums weiße Trikot. Ja. So, und die haben sich gegenseitig einfach die ganze Zeit angeschaut und sind immer nur bei denen hinterhergegangen, bei denen es relevant war. Und am Ende ist Pellizzari nochmal losgefahren, hat sich die Etappe geholt. Riccitiello hat wohl gesagt, er hat geglaubt, dass die anderen auf einen Etappensieg fahren wollen und dass sie halt irgendwie dann reagieren würden. Fand ich ambitioniert, weil am Ende sind den anderen die Etappensiege erstmal egal, wenn es irgendwie darum geht, ums GC zu fahren. Ja. Also Vingegaard will unbedingt einen GC gewinnen. Almeida, für Almeida wäre ein Grand Tour Gesamtsieg auch eine große Sache. Für Pidcock ist ein Podium krass,
weil
es noch nie hatte.
Stimmt.
Und auch ein Jai Hindley würde, glaube ich, ganz gerne in der Konstellation, die es bei Red Bull Bora Hansgrohe gibt, nochmal gerne ein Grand Tour Podium fahren. Einfach auch, um sein Standing in dem Team nochmal zu manifestieren.
Und ich finde, man sieht auch so ein bisschen, dass Vingegaard nicht so. Also ich meine, das Zeitfahren war jetzt gestern, ne? Das heißt, da war jetzt die größeren Zeitabstände zwischen Almeida und Vingegaard schon klar. Kannst du nicht 1:1 auf die Bergperformance dann irgendwie transferieren, aber Vingegaard ist jetzt nicht, fährt ja nicht aktiv dann an der Stelle, sondern eher so auf Verwalten.
Weil total.
Er hat das 1 Meter Vorsprung und macht eher passiv und schaut halt, dass er seinen Vorsprung verwaltet. Und jetzt sehen wir auch eventuell, ne, vielleicht warum, vielleicht hat er auch gemerkt an der einen oder anderen Stelle, wenn es mal schnell wird, ich bin jetzt nicht der Überlegendere unbedingt gegenüber Almeida. Und jetzt haben wir noch die Etappe 19 heute, die ist nicht so spektakulär.
Morgen ist ja nochmal wichtig.
Genau, morgen ist mal wichtig und jetzt ist auch wieder ein bisschen doof, das vorher zu sagen, aber es kann ja schon wieder auch anders sich entwickeln. Die Strecke kann wieder auch was sein, sodass gar nicht gerade kalkulierbar ist. Also vielleicht wäre es auch interessant, wenn auch Almeida vielleicht früher in die Offensive halt schon versucht zu gehen, weil es eh nicht berechenbar ist, dass es jetzt unbedingt jetzt einen letzten Anstieg geben wird morgen, ne?
Ja, also es ist auf jeden Fall nicht so, dass Vingegaard die besten Beine hat. Ja. Hat er, glaube ich, selber gesagt. Mhm. Und Almeida hat auch gesagt, er hat nicht die beste Form des Jahres, ich aber auch nicht. Das war so ein bisschen witzig, fand ich, diese Aussage.
Jetzt überleg mal, wie es so ist für Pidcock
so. Ich mache auch nicht ernst.
So. Ist ein bisschen bitter, oder?
Ja, also, und was aber krass ist und wo du halt siehst, dass Vingegaard auch nicht so richtig fit ist als Almeida auf der Etappe, für die letzten Bergankunft, die Pellizzari gewinnt, halt auch ein paar Mal abfällt.
Ja.
Aber Vingegaard bleibt einfach in der Reihe drin und fährt dann
auch
nicht weiter.
Auch neu.
Auch neu. Also jeder Vingegaard und Pogacar in Topform, der zieht dann erstmal richtig, richtig los, wenn er denn kann. Oder jeder Fahrer macht das dann. Und da der es nicht gemacht hat, war schon irgendwie ein bisschen klar, der ist auch happy, jetzt dabei zu sein, nicht irgendwie abzufallen. Wenn der Almeida jetzt krachen geht, umso besser. Aber ich habe auch nicht die Beine, vor allem was relativ windig war, die Beine hier die Lücke richtig aufzumachen. Und das Ganze entschieden wird jetzt am Bolla del Mundo. Auch wieder so einen der relativ steilen Anstiege. Die letzten 3,1 Kilometer sind 12,2%.
Spanisch.
Spanisch, genau. Im Schnitt hat der Anstieg 8,6% auf 12,4 Kilometer. Ist ehrlich. bei so einem ultra steilen Anstieg sahen Almeida und Vingegaard relativ gleich gut aus. Mhm. Almeida ist das Ding am Angliru von vorne gefahren. Vingegaard konnte ihn nicht mehr attackieren.
Ja. Das könnte nochmal eine spannende Etappe werden, wenn vielleicht früh in die Offensive gegangen wird, weil jetzt Christian sieht sich heraus, dass es irgendwie dann auch vielleicht einen Unterschied geben kann zwischen Almeida und Vingegaard. Vor allem, wenn er schon klar, muss erstmal die Beine haben als Almeida, aber du weißt auch, ja, du weißt auch nicht, gibt es vielleicht die Möglichkeit, diese 40 Sekunden, die wir jetzt haben zwischen den beiden, die können an einem Anstieg auch schnell verloren sein. So, Almeida muss in die Offensive gehen, Wingard wird in die Defensive gehen, gucken, da hinterher zu fahren. Das könnte nochmal eine spannende Sache werden, auf jeden Fall.
Das ist auch so krass, wenn du dir die Grand Tours anschaust.
Ja.
Du hast die Tour und der Drittplatzierte der Tour, Lipowitz, hatte 11 Minuten Rückstand.
Ja, ja.
Jetzt hier im GC der Zehnte hat 10 Minuten 19. Und du hast 40 Sekunden zwischen den Ersten und den Zweiten. Und bei der Tour hatte der Zehnte, glaube ich, eine halbe Stunde. Ich bin da auf das GC letztens mal gegangen und dachte mir so, Alter, das sind Riesenabstände.
Ja.
Und dann hast du andere Grand Tours, wo halt Vingegaard und Pogacar nicht dabei sind.
Ja.
Hier ist ein Vingegaard natürlich dabei, aber nicht in der Form.
Das ist ein anderer Vingegaard.
Dann hast du so ein Roglic gegen Thomas, wo am letzten Tag im Bergzeitfahren das Trikot wechselt. Wie eng diese Abstände manchmal sind und wie anders das aussieht, wenn halt die Freaks in richtig krasser Form auftauchen.
Genau. Also überleg mal, was das für eine Dominanz ist eines Pogacars in Topform gegenüber allen anderen. Haben wir doch schon häufig drüber gesprochen, aber jetzt sieht man nochmal jetzt in den Ergebnissen, der GC-Ergebnisse der anderen Grand Tours, was das für einen riesen Unterschied macht. Und der macht das Rennen ja auch schnell. Das heißt, du hast ja gerade schon gesagt, auf Platz 3 haben wir schon 11 Minuten. Ist ja nicht so zwischen 1 und 2 und danach ist es halt close. Und da mal auch in der Tour hat es auseinandergezogen. Weil die Frage ist halt, wer kann wie lange noch bei diesem Tempo dabei sein? Und wenn du es einigermaßen kannst, dann reißt du halt komplett die Lücken auf. Dann kriegst du mal schnell 2-3 Minuten. Und dann ist das ein Riesenunterschied zu einer etwas, ich sag mal, hohe Leistungsfähigkeit, aber homogeneren Spitzengruppe im GC.
Und ich finde es halt krass, wenn man sich so ein bisschen anschaut, die Top Ten jetzt, wie unterschiedlich die Form auch über das Jahr ist und was für Rückschlüsse kann man daraus ziehen. Ein Felix Gall fährt eine überragende Tour, ist jetzt Siebter. Ein Giulio Pellizzari fährt extrem guten Giro, ist jetzt Fünfter. Ein Tom Pidcock ist Dritter, der bisher bei einer Grand Tour noch nie lange komplett vorne reingefahren ist. Das ist so eine Mischung. Und auch andere Fahrer, ich meine, so ein Thorstein Train, der ist über eine Gruppe da reingekommen in die Top Ten, aber der hält sich jetzt auch ganz gut. Das ist total witzig, wie sich dieses Level anpasst. Ich würde halt unglaublich gerne einfach mal die ganzen Powerdaten auslesen und sagen, okay, auf welchem Niveau fahren die Fahrer jetzt stabil zwischen 10, 20, 30 Minuten?
Ja.
Und was ist so der krasse Unterschied? Was würde passieren, wenn du diese Fahrer in dem Zustand jetzt in die Tour de France reinschmeißen würdest von diesem Jahr?
Ja.
Bräuchtest du mal so eine Simulation?
Die hätten wahrscheinlich alle 15 Minuten.
Ja und nein, also ja. Die sind alle wahrscheinlich schlechter als bei den Peak-Performances, weil
weil ein Pidcock aufholt.
Es ist so nicht so richtig einzusortieren.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Und jetzt bin ich mal gespannt, wie diese ganze Geschichte da ausgeht. Wie viel Prozent der Kilometer der Etappen jetzt gefahren werden. Ich wäre ein bisschen sauer, wenn wir die letzte Bergankunft nicht sehen könnten.
Mhm.
Und es steht ja, glaube ich, auch noch im Raum, oder stand zumindest im Raum, dass die Vuelta nach der 20. Etappe endet, weil sie ein bisschen Schiss haben in Madrid.
Mhm.
Ich glaube aber, in Madrid werden die Sicherheitsvorkehrungen so, so hoch sein, dass da einfach auch mehr Polizeikräfte und sowas sind und dass sie sich auf das Ganze jetzt schon eingestellt haben. Aber ja, mal sehen, wie das da weitergeht. Wer gewinnt die Vuelta, Lukas?
Almeida.
Oh.
Das kippt.
Dann sage ich Vingegaard. Ich glaube, Almeida, es kippt. Gebe ich dir recht. Ich glaube, Vingegaard packt es gerade so.
Weil das Ziel 5 Kilometer vorverlegt wurde.
Das wäre krass.
Und Almeida so, oh Leute.
Das wäre krass und dann reicht es gerade so nicht. Und
Almeida hat gerade die Lücke aufgerissen, fährt Richtung Ziel und dann hat so Vingegaard so diese, rettet sich so 8 Sekunden rüber.
Genau.
Aber eigentlich war so ganz klar gerade, er fällt halt ab und jetzt geht's rückwärts.
Das wäre wirklich krass.
Vielleicht wäre so Vingegaard jetzt Richtung Platz 3 schon irgendwann so richtig so ein Einbruch Vingegaard, aber rettet es noch.
Rettet es gerade so. Hast du noch was zur Vuelta?
Nee, ich habe nichts mehr zur Vuelta.
Du hast nichts mehr zur Vuelta. Dann machen wir mal mit dem unschönen Thema weiter. Positiver Test oder kein positiver Test. Giovanni Carboni von Unibertite Tittimer Rockets ist suspendiert worden, weil er Anomalien in seinem Blutpass hatte. Es gab es jetzt lange nicht mehr.
Das stimmt.
Und ich finde, es ist irgendwie, wenn man sich so ein bisschen die Karriere auch anschaut, hatte jetzt 2 Jahre, wo er wirklich nicht gut unterwegs war.
Mhm.
Also Jahr 23 und 22. Danach wieder Jahre, wo er gut gefahren ist. Und ich habe echt, wenn ich sowas sehe, dass jemand auf dem Niveau mit den Ergebnissen im Blutpass Adverse, wie heißt es, Analytical Finding hat, dann macht mir das schon Sorge um die Spitze in unserem Sport, weil der ist jetzt auch nicht so überragend gefahren. Der war gut, war solide,
ja, ja.
Aber es ist auch kein Topstar gewesen.
Ja, ja, stimmt, ich verstehe, was du meinst, aber ich würde es auch jetzt nicht sowieso nicht generalisieren.
Nee, das nicht. Kann ja auch irgendeine Luftpumpe wie ich gewesen sein, der sich mit ein bisschen Blutdruck nach oben geschossen
hat. Genau, ich wollte es nicht so hart sagen, weil er wird definitiv keine Luftpumpe sein.
Vielleicht ist er so untalentiert wie wir.
Ja, es ist genau weniger talentiert als die Westen und so. Ey, komm, auf der Skala, ne, da ist Pogacar, da sind wir, dann rutscht er halt ein bisschen mehr zu uns. So. Jetzt nicht auf unserer Seite, aber ein bisschen mehr rüber.
Skala.
Ja, auf dieser Pogacar-Lennart-Lukas-Skala, da rutscht so ein bisschen mehr zu uns, ist auch rübergerutscht und wollte nur weiter wieder Richtung Pogacar so die Gap ein bisschen mehr schließen.
Ah ja, und wird dann halt Verletzung nochmal zurückkommen, ja,
also
Gap schließen.
Kann, ja, nicht schließen, aber kleiner machen vielleicht. Und deswegen generalisieren will ich es halt nicht, weil genau, wahrscheinlich ist er einfach ein Fahrer, der jetzt nicht erstmal generell so leistungsstark ist und gut, Anomalien im Blutpass sind auf jeden Fall, es ist schwer auch, es anders zu erklären, wenn es zu starke Schwankungen sind. Also das kannst du nicht mit einem Höhentraining erklären.
Ja, ich frage mich halt, wo die Anomalie herkommt, ob das sozusagen, also nicht wo sie herkommt, aber an welchem Zeitpunkt sie jetzt gesagt haben, das ist ein auffälliger Wert. Ob das jetzt
voll
im Vergleich mit den schlechteren Jahren sozusagen als Baseline ist oder ob er jetzt einen Ausreißer nach oben hatte in letzter Zeit. Das wäre mal ganz interessant, weil es gab ja auch mal die Legende Jonathan Tiernan Loke im Jahr 2012 beim Team Endura oder so.
Da musst du jetzt helfen.
KT-Team aus England, habe ich hier, glaube ich, schon mal erzählt.
Ja.
Der einfach so die ersten drei Rundfahrten in Frankreich als KT-Fahrer gegen die ganzen Vuelta-Leute gewonnen hat. Dann natürlich vom Team Sky verpflichtet wurde als britischer Fahrer und dann im nächsten Jahr gar nichts mehr konnte, weil er halt häufiger getestet wurde. Und dann haben die irgendwann gesagt so, oh ja, wie kann das denn sein, dass deine Blutwerte jetzt dann doch deutlich schlechter sind als im kompletten Jahr vorher. Hat es eigentlich richtig gemacht, er hat es im Jahr vorher so durchgezogen, sodass er da keinen Drop nach unten hatte. Nur dann irgendwann beim Team Sky hat er es halt nicht mehr gemacht.
Du musst aber schlau sein und oben halten.
Genau, wenn er das, glaube ich, gemacht hätte, die Dreistigkeit besessen hätte und die kriminelle Energie, dann wäre es da, glaube ich, nicht so aufgefallen.
Spannend eigentlich. Die Frage, was ist die Baseline?
Was ist die Baseline? Wenn du die Baseline immer künstlich veränderst.
Ja, die Kunst aber auch zu, natürlich das künstlich verändern, auch nicht auffällig zu machen. Also das ist nicht auffällig.
Das sind die zwei Parameter, die du als Doping-Sünder dann einhalten musst. Ja. Ne? Und ich glaube, das wäre mir zu aufwendig. Das ist aber viel zu anstrengend. Du musst dann dieses ganze Training und so einen Scheiß machen und dann auch so einen Krampf.
Und dann klingelt der Typ von der WADA und dann musst du dann dich auf dem Klo verstecken.
Und sagen, ich komme hier nicht raus. Ja, dann lassen wir das mal mit diesen negativen Nachrichten.
Aber ganz kurz, weil ich gerade ein bisschen online rumgerecherchiert hatte parallel.
Hast du wieder in deinen Browser Blutdoping eingegeben?
Blutdoping, ich habe Carboni, erstmal ein krasser Name für Fahrradfahrer. So rumgesucht und irgendeiner meinte gerade, dass die Erklärung aber schon von 2024 wohl schon gab, bevor er zum Team gekommen ist. So eine Auffälligkeit. Ist das richtig? Weil dann ist es halt einfach.
Genau, dann könnte es halt auch erklären, du hast zwei schlechte Jahre gehabt und dann gehst du wieder auf ein gutes Jahr.
Genau.
Dann ist halt die Frage, warst du bei den Jahren vor den zwei Jahren, wo er auch deutlich mehr UCI-Punkte hatte oder Ergebnisse, war der auch schon on the juice und hat das mal zwei Jahre einfach sacken lassen.
Aber wenn du so als Team das weißt, dann holst du auch eine Granate ins Team, oder? Also so eine.
Ja, das weißt du als Team ja nicht.
Ja, aber.
Also das machst du als Team sicherlich.
Weil wahrscheinlich ist wahrscheinlich generell erstmal, weiß nicht, Fahrer von Kern Pharma zu ziehen, ist so ein Bingo-Game.
Weiß ich nicht. Das Team, ich sag mal, der Teamname, der klingt schon.
Nein, das meine ich jetzt nicht. Das meine ich jetzt nicht per se. Nicht der Team, aber ja. Ich meine eher so die Region Spanien.
Das ist nochmal ein pauschalerer Vorwurf. Nicht nur gegen ein spezielles Team.
Alle Portugiesen.
Sondern Region Spanien, aber eigentlich meinst du Portugal.
Du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du. Ja,
es gibt so ein paar Teams
und meinst.
Ein paar Teams und ein paar Rennen, so, aber ja.
Ja, mir wäre jetzt nicht bekannt, dass beim Team Kern Pharma deutlich mehr Leute positiv getestet werden als in anderen Teams. Aber das ist vielleicht immer so ein.
Wer bei Bardiani, egal.
meine Meinung. Lass es sein. Lass uns zu den Rennen in Kanada kommen, zu den wirklich schönen Themen, weil Rennen in Kanada finde ich super. Die laufen nämlich zur Primetime in Europa.
Heute, ne?
Heute Abend und Sonntagabend laufen die kanadischen World Tour Rennen.
Und Bundeslipo ist vorne mit dabei. Bundeslipo vorne mit dabei.
Genau, es ist immer wieder ein interessanter Schlagabtausch. Das erste Rennen in Quebec ist meistens ein Rennen für Sprinter, die ganz gut berghoch kommen.
Also für Michael Matthews.
Ja, also für Michael Matthews ist das Rennen, ich habe es heute Morgen gesehen, der ist eigentlich immer nur aufs Podium gefahren oder nicht angekommen.
Das ist
krass. Hat auch ein paar Mal gewonnen.
Ja.
Der hatte allerdings ja dieses Jahr krasse Probleme. Der fährt jetzt das erste Mal wieder so, so richtig am Stück Rad oder am Stück. Der ist jetzt eingestiegen im August mit den Brittany Classics, aber hatte ein letztes Rennen gehabt in Frankfurt, was er auch gewonnen hat. Und bin mal gespannt, wie der da, wie der sich schlägt. Also der Erfahrung oder erfahrungsgemäß schlägt er sich da gut, weil das einfach so das Prototyp Matthews-Rennen ist. Letztes Jahr fand ich sehr geil, wie Lotto gefahren ist. Lotto ist da hochgestrahlt mit Pogacar, also Arnaud Delis, Jeno Bergmoos und ich glaube Maxime van Gils noch, bevor er seinen Vertrag da aufgebrochen hat. Die drei und Pogacar sind da hochgeprügelt, waren zu viert weg, sind eingeholt worden am Ende und dann gewinnt Matthews letztes Jahr.
Ja.
Und was wollte ich jetzt sagen? Genau, also du hast immer so Leute wie Arnaud Delis, wie Michael Matthews, die nicht nur einen guten 20-Sekunden-Sprint haben, sondern auch so eine gute Minute und vielleicht nicht so schwer sind wie, wie in Milan.
Ja, verstehe ich voll. Weil es ist dann halt, wenn du dich gut positionieren kannst, einigermaßen gutes Bein hast, dann ist halt so ein langer Ekelsprint.
Ja.
So, und da brauchst du halt so eine Minute Watt pro Kilo. So, nicht nur Watts.
Und das siehst du halt auch immer an den Leuten, die da hinfahren, weil Lidl nimmt kein Milan mit.
Ja,
zu der Quickstep nimmt auch kein Tim Merlier mit.
Ja, verstehe ich voll.
Würde mich aber mal richtig interessieren, ob der das packen würde. So ein Tim Merlier, so schwer ist der doch nicht.
Nee, geht. Also ich würde
das auf jeden Fall leichter als Milan.
Ich würde es ihm zutrauen, aber ich glaube, dass er dann, ich glaube, der wird es auf den letzten 100 Metern so ein bisschen eingehen.
Völlig explodieren.
Ja, Fump. Ja. Von Platz 2 auf 8.
Wer auch eine krasse Truppe für sowas hat, ist Decathlon. Dorian Gaudin wird da eine gute Chance haben, denke ich, wenn er in normaler Form ist. Der geht ja zu Ineos. Das ist auch so ein Fahrer, der, finde ich, völlig underrated ist, weil der ist sehr, sehr schnell, kommt aber auch gut berghoch und zusammen mit Paul Lapera, von dem ich auch großer Fan bin, kann der da auf jeden Fall was reißen. Victor Lafay fährt auch. Nach dem letzten Podcast übrigens dann gelesen, dass er auch mit dem Gedanken spielt, seine Karriere zu beenden, weil er einfach so viele Probleme hatte in den letzten Jahren. Ich hoffe es mal nicht. Ich finde es, wenn er fit ist, ist das ein geiler Fahrer.
Ja, voll.
Macht irgendwie Bock,
dazu zu sehen. Haben wir schon drüber gesprochen, weil gar nicht präsent jetzt einfach.
Genau. Binyam Gemay ist natürlich auch ein Favorit für so ein Rennen. Und Corbin Strong ist, glaube ich, auch jemand, den man nennen muss für so eine Geschichte. Und ich bin mal gespannt, wie das Rennen läuft, aber ich bin noch gespannter, wie, also erstmal geil ist, dass UAE sich denkt, boah, so richtig auf den Sprinter haben wir gar keinen Bock.
Ja, wirklich. Das ist krass, oder? Ich hab's auch
vielleicht gedacht. Noch Navarez. Der,
die wollen es schon hart machen.
Die wollen schon hart machen, genau. Ja. Das heißt, du siehst so in einigen Kadern, okay, wir haben keinen richtig schnellen Fahrer dabei. Wir werden da auf jeden Fall richtig Gas geben. Das gleiche
wie einfach mit einer Contour-Truppe an. Pogacar, McNulty, Polet, Sivakov, Valens, Yates. Was ist das für ein Team?
Könnte ziemlich genau das Tour-Team sein. Plus McNulty, der ist nicht die Tour gefahren.
Ja, ja.
Und ja, aber die Truppe kennt sich. Ich bin halt gespannt, wie Pogacar drauf ist.
Voll. Lange Pause wieder gehabt gerade.
Lustig eigentlich, dass man sich das, dass man das hinterfragt, ne?
Wir haben ja gesagt, jetzt mal absteigen den Ast letzte Mal, ne?
Ja, aber das ist das erste Mal, dass ich in mehreren Jahren hinterfrage, wie wird Pogacar fahren, wenn er am Start von einem Rennen steht. Sonst ist mir das immer völlig klar, wie der fahren wird. Der wird gut sein. Der wird auch jetzt wahrscheinlich gut sein.
Ja.
Aber ich hoffe, es geht ihm auch gut. Es liegt mir am Herzen, dass der Junge Spaß am Radfahren hat.
Lennart hat letztens schon ein bisschen
gedroppt. Ich kann ihn ja verstehen. Ich hoffe, dass er nicht in dem gleichen Radverblues ist wie ich.
Pogacar hat keinen Bock mehr. Das ist die These.
Pogacar hat weniger Bock. Aber ich tippe mal, der wird sich gerafft haben und jetzt mal wieder voll angreifen bei der WM. Ist ja auch noch so ein
Vielleicht nimmt er WM noch mit und sagt einfach richtig boah, was wäre denn für ein Flex? Eine WM mit, wird vielleicht noch Weltmeister nochmal, keine Ahnung. Und ich dachte einfach, ganz ehrlich, Leute, ciao, ich bin raus.
Nee, der will noch Olympia gewinnen.
Aber okay, meinst du?
Hat er gesagt.
Hat er gesagt, okay.
28.
Jetzt ist auf jeden Fall safe.
Dass er das gewinnt?
Naja, also dass er es gewinnen will oder angeht.
Ja, ja, das ist...
Dann ist es auch safe, dass er gewinnt.
Dann ist es auch safe, dass er gewinnt. Mal gucken, wie er bis dahin durchhält. Aber ja, das heißt, das Rennen in Quebec,
ja,
meistens ein bisschen leichter. Dafür ist das Rennen in Montreal deutlich schwerer, als man denkt, finde ich. Und oftmals finde ich, die Härte dieses Rennens kommt gar nicht so richtig rüber in dem Stream. Mhm. Aber wenn man sich halt anguckt, dass, wie der Kurs gemacht ist, du hast kaum Erholung, du fährst immer wieder hoch und du hast
einfach normalized Power.
Du hast auch unfassbar viel Höhenmeter bei dem Kurs.
Nee, das sammelt sich.
Das sammelt sich einfach an. Und so auch die Siegerliste, die verändert sich über die letzten Jahre. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Früher war noch so ein Van Avermaet und mal Matthews das Ding gewonnen. Mhm. Und jetzt hast du Pogacar, Yates und Pogacar gehabt.
Ja, weil einfach früh das Ding halt einfach hart fahren lassen.
Genau. Das Rennen auch immer ganz cool zu gucken, aber nicht ganz so cool wie das andere, würde ich sagen.
Der hat eine leichte Präferenz, falls es raushört.
Eine leichte Präferenz für den Freitagabend zur Primetime versus sonntags nach dem Tatort. Nochmal Radrennen live gucken. Ich finde es so krass, was das ausmacht, sowas live zu gucken.
Ja, klar.
Wenn du mir eine Tour de France-Etappe zur Primetime anmachst, dann ist das nicht das Gleiche. Dann habe ich das Gefühl, ja, das ist ja alt. Selbst wenn das so 20 Minuten zeitverzögert ist, ja, habe ich nicht mehr das gleiche Gefühl.
Aber ja, das stimmt schon. Wir wissen aber, weil es ja weiß, dass schon zu Ende ist.
Ja, man weiß so.
Man weiß das Ergebnis auch nicht, oder wenn man sich aber einen Tag später anmacht, ist nicht so geil. Weißt du warum? Weil die Option hättest, machst du vielleicht nicht, aber du könntest durchskippen, wenn es langweilig ist, und skippst dann auf die entscheidenden Stellen.
Auf der anderen Seite, was cool ist, wenn du zum Beispiel fährst Rennen und am Tag der Flandern-Rundfahrt und guckst die dann abends so, von 20 Uhr bis 24 Uhr.
Das ist aber nur bei den Highlight-Events.
Das ist nur bei den Highlight-Events so. Roubaix. Aber weißt du, was das Coole ist? Du darfst dein Handy ja dann nicht benutzen.
Ja.
Dementsprechend machst du keinen Second Screen auf.
Ja.
So, du guckst Fahrrad, nur das Radrennen. Ja. Du bist ein bisschen näher dran.
Weil Amateure wissen nicht, dass wenn man, sobald man The Gram öffnet, direkt, egal was passiert, direkt einfach im Feed gespielt wird und gespoilert wird, wer gewonnen hat.
Ja, immer.
Direkt.
Das ist der Klassiker, deswegen Handy weg.
Ich hatte von meinem WM-Spoiler letztes Jahr schon erzählt, ne?
Hm?
Von meinem WM-Spoiler letztes Jahr. Ich habe es ein bisschen, glaube ich, angerissen. Ich habe den ganzen Tag gesagt, auch zu meiner Freundin, ne, nicht Handy und sowas, und sag's mir bloß nicht. Und ich pack das Handy weg, ich will sehen, weil ich glaube, wird geil. Und dann fahren wir nach Hause und ich fahre so Auto und sie macht halt The Gram und scrollt da ein bisschen durch. Und ich hatte nämlich gerade ausgeguckt und ich habe gerade einen Rückspiegel, also den Seitenspiegel, rechts in den Seitenspiegel gucken wollen. Und sie hatte, nicht ist offen, sondern sie hat gerade durchgescrollt. In dem Moment sieht sie, oh fuck, wischt gerade weg. Und ich sehe einfach nur so ein die Kombination grünes aus dem Weltmeister-Regenbogen und ein Hauch, eine Ecke von Grün. Und ich wusste direkt so,
und ich hab's nicht Ben mal, Healy, hast du dir gedacht.
Ich hab nicht mal was gesehen.
Alte Sauhund.
Aber genau, ich gucke nach vorne und sie guckt mich an so, hast du gesehen? Ich so, ja. Und dann war so, kann ich es nochmal vergessen? Nee, irgendwie nicht. Könnte was anderes gewesen sein? Nein, das Grün kenne ich. No chance.
Das ist der einzige, wo das geil ist.
Ja.
Ist, wo du es kennst.
Ja.
Und wo du dann am Ende so, wie weiter das Rennen läuft,
du denkst,
wie ist das denn jetzt noch passiert?
Darf ich raten?
Hä?
Darf ich raten?
Da gibt es einige
Beispiele. Okay, aber okay, also,
most favorite. Amstel 2014. Ja. 14, 18.
Ja.
18?
18 oder sowas.
18, ja. Mathieu van der Poel. Ja, so Rennen. Da gibt es ein paar von.
Ja, und das WM-Rennen von letzten Jahr kann ich dir sagen, das war gar nicht geil, wenn du es dir gespoilert hast. Weil er ist losgefahren, das ist so, ja, das ist krass. Boah, 100 Kilometer vor Ziel. Und du wusstest die ganze Zeit schon, dass es verschafft. Bei anderen denkst du halt so, boah, wie crazy, wie hat er das noch verwandelt. Aber in dem Moment denkst du, okay, selbst wenn es knapp wird hinten raus, und es wurde ja knapp.
Kann dir aber was sagen.
Ja.
Selbst live war das halt
ja, scheiße. Aber auch da wurde es ja immer ein bisschen, die Lücke wurde ja wieder kleiner. So, und dann hast du immer noch im Kopf so, ah, vielleicht schaffst du es ja doch nicht oder sowas. Aber wenn du es weißt, dass du es schaffst, dann weißt du jedes Mal so, ja, die Lücke wird kleiner, aber er schafft es ja eh.
Ja. Ist jetzt auf jeden Fall nicht das Geilste, wenn man gespoilert wird, aber
ja.
Haben wir bei der WM in diesem Jahr eigentlich eine krasse Zeitverschiebung? Eigentlich nicht, ne? Die dürfte minimal sein.
Ich würde sogar sagen, dass die
das könnte unsere Zeitzone eine ähnliche Zeitzone sein. Geografie. Also ich glaube, es ist maximal irgendwie eine Stunde oder zwei, wenn nicht sogar unsere Zeitzone ist.
Ja.
Ich tippe, es ist eine Stunde, würde ich mal sagen. Aber zur WM, ich habe da das Gefühl, wir könnten einen mexikanischen Weltmeister kriegen. Weil der Typ, dieser Del Toro, Der ist schon recht gut, der fliegt gerade richtig.
Und die Runde und das Rennen in Ruanda auch schon gar nicht mal.
Meinst
so.
Meinst du, die Mexikaner nominieren den?
Was soll stell dir vor,
gewinnt hier das dritte Eintagesrennen in Italien in Folge und die nominieren den nicht.
Nee, wir haben so. Obwohl, die waren bei Lavenir, gab es auch erst zweite Etappe? War eigentlich auch Mexikaner.
Gab's ein Mexikaner, der ist Zweiter geworden oder Dritter?
Es gab zwei in den Top 4 oder 5 oder sowas.
Genau, zwei da vorne drin im Sprint. War auf jeden Fall ein ziemlicher Messi-Sprint.
Ja.
Ja, aber auf dem Kurs ist das eher was komplett anderes. Aber wie gesagt, der Toro mit 3 Siegen am Stück, der hat jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Eintagesrennen gewonnen dieses Jahr. Und ist damit schon unter den Top-Fahrern in diesem Jahr.
Schon geil.
Und das finde ich halt nochmal geiler als Fahrer, weil so ein GC zu gewinnen, dafür musst du ja keine Etappe gewinnen. Zum Beispiel gewinnt Burgos ohne eine Etappe zu gewinnen.
Ja, ja.
Du mauserst dich so dahin. Aber wenn du halt wirklich diese Eintagesrennen immer abschießt, dann bist du halt einer, der liefert. Der liefert
klar.
Halt richtig.
Ja, voll. Und es ist halt auch so variantenreicher als eine kontrollierbare, je länger.
Genau, es ist weniger kalkuliert.
Ja.
Es ist einfach so, das heißt eigentlich, dass du mehr wichtige Entscheidungen richtig getroffen hast.
Ja, genau. Wichtige Entscheidungen im genau richtigen Moment, im Zeitpunkt, die nochmal wichtig sind.
Oder du warst einfach der Allerstärkste.
Ja, aber auch seltener.
Aber trotzdem.
Bis auf Pogacar ist es halt schwieriger. Also dann das so zu dominieren, ist halt eher schwieriger. Kommt auf den Kurs an, aber halt gerade Hügeling-Klassiker, deswegen macht das ja auch so Bock, deswegen sind auch die Frühjahrsklassiker auch so geil und so spannend, weil es einfach mehr darauf ankommt, dann in dem richtigen Moment zu liefern. Klar, wenn die Strecke dann selektiv ist, wie Roubaix und Flandern, kristallisieren sie auch wieder die besseren Fahrer raus. Ich hatte die Diskussion sogar auch gestern mit meiner Freundin, weil ich das mit Tennis verglichen hatte, und sie meinte auch, je länger die großen Turniere sind, desto eher kristallisiert sich auch da raus, wer halt der Beste ist. Also die typischen drei, die halt das Ding gewinnen. Wenn es aber kleinere Turniere sind, gibt es auch mal variantenreichere Sieger. Und das hast du bei auch einwöchigen Rundfahrten, genau wie 3 Wochen Rundfahrten. Je länger es wird, desto eher kristallisiert sich raus die typischen Big Five. So. Und jetzt ist es halt auch bei so variantenreichen Eintagesrennen nochmal beeindruckender, wenn jemand es schafft, immer wieder zu gewinnen.
Der Kollege hat schon 12 Rennen dieses Jahr gewonnen.
Ja, schon crazy.
Und das als Nicht-Sprinter.
Und das mit 21.
Das mit 21. Wenn du dir die Rangliste anguckst, zumindest die Pro Cycling Stats Rangliste, Platz 1 Pogacar, UAE, Platz 2 Mats Pedersen, Platz 3 João Almeida, Platz 4 Isaac Del Toro.
Krass.
Das heißt, UAE hat da vorne, und dann hast du noch den guten Juan Ayuso auf Platz 10.
Und da gewinnt jetzt am Samstag und Sonntag wieder Pantani und Malteoetti, die 2 Rennen.
Du meinst Del Toro?
Del Toro, ja.
Ja. Es wäre krass, wenn der alle 5 abschießt.
Das wäre schon geil.
Dann zur WM. Ich glaube, der hat krasse Chancen. Der ist dieses Jahr auch nochmal einen richtig fetten Schritt gegangen. Der hatte, irgendwie hatte ich letztes Jahr schon so eine super hohe Erwartungshaltung an den, weil der in der U23 schon so gut war.
Ja.
Und dann ist der letztes Jahr, ist der brutal gut gefahren. Also wirklich brutal gut, aber ich habe das von dem erwartet und war dann am Ende des Jahres, war ich super enttäuscht, als er bei der Vuelta 36. geworden ist, weil ich davon ausgegangen bin, ja klar, der wird jetzt halt auch Dritter bei der Vuelta, so wie das halt ist.
Ist ja logisch.
Ja, also weißt du, so war das bei einem Pogacar, so war das bei einem Ayuso, die sind dann halt direkt am Ende des Jahres eine Vuelta gefahren, dann sind die aufs Podium gefahren.
Das erwarte ich jetzt auch von dir, von deinem ersten Vuelta-Jahr.
Ja, und dann ist er halt, hat das ein bisschen zeitversetzt hingekriegt, der ist dann seine zweite Grand Tour gefahren, der hätte eigentlich gewonnen, wenn er nicht irgendwie mit Opfer geworden wäre seiner eigenen taktischen Spielchen.
Ja.
Und ja, der ist halt einfach, in Summe ist er eine brutale Saison gefahren. Ich glaube, der wird da richtig liefern können bei der WM. Und würde sagen, da kann man mal wieder die B1-App runterladen.
Meinst du, ja?
Nee, glaube ich nicht.
Radsport kannst Radsport, du nicht
wetten. Radsport-Glücksspiel macht irgendwie wenig Spaß.
Macht gar keinen Spaß. Ich glaube, da bist du auch gar nicht süchtig, weil du einfach gar kein Erfolgserlebnis direkt verspürst. Ja. Ist einfach so ewig lang, bis du da erfolgreich bist. Übrigens, einer unserer Coaches, auch mit am Start, Miguel fährt das Zeitfahren. Und wir werden, würde ich mal sagen, noch eine gesonderte WM-Folge machen, auf jeden Fall in Ruhe, wo wir noch eine ganze Strecke besprechen und so weiter. Das machen wir dann wahrscheinlich in der kommenden Woche. Ich glaube, wird eine coole, interessante WM. Also wenn ich mir Zeitfahren anschaue, die Straßenrennen anschaue, es ist in der Höhe oder mehr Höhe als nicht Höhe. Es ist nicht komplett hoch. Wir sind so 1600, 1450 bis 1650, irgendwie sowas.
Ja.
Oder 1800, also es ist nicht über 2000, aber es ist schon permanent ein Thema. Und
Weißt du, was interessant wird?
Bitte.
Dass die U23-Rennen ohne Welttour-Fahrer jetzt stattfinden dieses Jahr.
Ah, ja, stimmt, hast du recht.
Das heißt, das Ganze wird auf jeden Fall ein bisschen anders als die letzten Jahre. Was ich auch witzig finde, ist der Kurs beim Männerrennen.
Es ist so, Rundkurs. Ein großer Berg.
Jetzt fahren wir mal woanders lang. So einmal.
Aber die würde ich mittendrin. 8-9 Mal Rundkurs und jetzt nehmen wir den Berg. Aber würde ich so mitten im Rennen oder Anfang, letzte Drittel. Und dann wieder Rundkurs.
Völlig random. Warum machen die das nur einmal? Warum machen die es nicht irgendwie dreimal oder so? Das
macht gar keinen Sinn. Die konnten nur für einen Zeitslot die Straße sperren.
Ja. Und ist das hier Gravel?
Das ist, glaube ich, Gravel, ja.
Mega. Zeitfahrrad im Zeitfahren da schön auf Gravel.
Nee, Zeitfahren ist glaube ich nicht.
Doch, da ist auf jeden Fall auch so ein graues Ding eingezeichnet.
Boah, wäre das Bombe.
Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Hoffentlich ist das kein U-Turn, der so auf Gravel ist im Zeitfahrrad. Ja.
Da müssen wir uns nächste Woche ein bisschen mehr beschäftigen und werden da ein bisschen mehr Input leisten.
Ja, würde ich auch sagen. Bin ich auf jeden Fall gespannt, vor allem auf dieses U23-Rennen,
ja.
Wie das laufen wird, wer da am Start ist. Und ja, kommen wir doch mal zu dem Punkt eigener Trainingszustand.
Von Weltmeisterschaften zu Lennarts Training. Du hast ja auch noch ein Highlight vor dir. Wie ist es bei dir im Training?
Was?
Du hast ein Highlight noch vor dir in diesem Jahr.
Ich fahre das Kids Grid, da nee. Starte ich. Ach so, ich laufe den Halbmarathon.
Ja.
Ja, da bin ich gespannt. Da habe ich gar keine Ahnung, wie man das paced.
Halbmarathon in Köln, Leute. Falls ihr da seid, schreit ihr mal an den Kollegen.
Genau.
Zielzeit?
Keine Ahnung, ich weiß ja gar nicht, wie man das paced. Ja. Aggressiv rangehen und hinten raus stark abbauen? Oder?
Startattacke auf jeden Fall. Weil ich sage mal, was am Anfang verlierst, weil du langsam losläufst, holst du hinten raus nicht mehr rein. Genau, deswegen musst du hart rein. Du nimmst ein bisschen Tempo mit. Genau, du nimmst ein bisschen Tempo mit und dann musst du die Beine nach vorne schmeißen. Wie man es angeht, Sweet Spot, aber halt schon intensives Sweet Spot.
Und wo liegt das?
Im Laufen kannst du es bei dir schlecht, oder anders, was hast du für eine, wo glaubst du, könnte jetzt eine Zehnerzeit, eine Schwellenleistung bei dir sein, was ist so Max Last also bei
knapp
dir?
Knapp unter 29 Minuten.
Bitte was?
War nur ein Spaß. Du gesagt, knapp unter 29 Minuten.
Ich hab das schon verstanden.
Okay, cool. Keine Ahnung. Ich frage mich, ob ich 35 Minuten laufen könnte auf eine Zehnerzeit.
35?
Ob ich das könnte.
Jetzt gerade?
Nee, ich glaube nicht, ne?
Digga.
Wie viel Bicarbonat muss ich dafür nehmen?
Also ich hatte 36,30 in meinem Video, ne?
Als ich ja, das war doch im Winter.
35?
Ja, kann man dann nicht mit Material irgendwas rausholen, irgendwie so?
Also Bicarb kannst du schon bei 8 Millimol jetzt halt laufen, aber 35 ist schon wild. Also das, sag mal.
Das war ja eher eine Frage.
Lass mal vielleicht Richtung 37, 38. Okay, 37 okay. Diskutieren.
Okay, lass uns auf eine 37 einigen, das würde ich okay.
Pace von 3 Minuten 35, glaube ich, 3,38 pro Kilometer bei 37 irgendwas.
Oh, das ist schon schnell.
Ja, du hast 35 gesagt, das sind 3,30, 3,32 ungefähr, 33er Pace.
Ja,
okay. Das ist das, was du 10 Kilometer laufen willst.
Ja, schwierig.
ist ein Thema.
Hab's auch noch nie mit Carbon-Schuhen, mit Bicarbonat in Kombi.
Und ich sag dir, irgendwann merkst du, der Carbon-Schuh. Ja, Lennart, der Carbon-Schuh fliegt die ersten 3 Kilometer und dann irgendwann merkst du es in der Hüfte. Da muss die Scheiße auch halten.
Sonst ja, okay. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ich werde mir vorher so eine Loskugel machen und da ziehe ich meine Pace einfach raus. So, wir machen da einfach rein.
Im 5er
4:10, 4:0, ja. 3:50, 3:40.
Boah,
die Dinger liegen da drin und ich muss ziehen.
Boah, wäre das witzig. Können wir da Videos rausmachen, bitte?
Und ich ziehe.
Also ich hätte jetzt bei dir einfach grob geschätzt, gerade wenn du sagst, irgendwo 37 rum, ne, auf den 10er, dass du 4er-Pace mal losläufst. Oder vielleicht 4:5 bis 4:10. Ich hatte damals, bin ich glaube ich 1,5 Stunden gelaufen, mit 4:17er-Pace ist es dann, als ich
ja
Mitteldistanz gemacht habe. 4:17, glaube ich, kann. Ich hatte ja Vorbelastung, ich hatte Halbdistanz.
Ach so, hat man das bei einer Mittel-, also hat man da Schwimmen und Radfahren vorher?
Genau, das haben wir vorher davor, genau. Und dann habe ich schon einen Krampf
ja beim Radfahren gehabt. Also jetzt mal schon hier so ein bisschen, schon hier mit die Erwartung, ja, ich laufe das ungefähr so schnell wie du, aber ich mache vorher noch anderen Sport.
Ey, du, ich würde dich jetzt nicht halten können, auf keinen Fall. Ich bin ja letztens hier diesen Firmenlauf mitgelaufen, habe mir komplett alles zerrissen. Egal, auf jeden Fall, glaub, 4er-Pace kannst du auf jeden Fall loslaufen. Wie gesagt, könnte ich nicht. Und wenn du merkst, yo, ich habe Spielraum, kannst du immer noch bei der Hälfte aufziehen.
Wann muss ich denn, der Hälfte, ja, okay.
Ja, so Frühestens, ja.
Gibt's das hier auch im Laufen so? Im Wettkampf auf jeden Fall wird man mehr gezogen von anderen?
Du wirst übertrieben gezogen von anderen. Das ist noch viel schlimmer als am Radfahren.
Okay.
Also mental meine ich.
Laufen im Halbmarathon,
du läufst, hast du
Leute mit so einer Fahne, so hier ist die und die Pace?
Gibt es, ja. Gibt es. Da gibt es dann die, ich weiß nicht, ob jetzt Vierer-Pace läuft, glaube ich, auch. Also du hast Zielzeiten, 1,30er, 1, danach wird es schwer, glaube ich, 1,30, 1,45, 2 Stunden Halbmarathon und sowas wirst du mitlaufen haben. Und da kannst du orientieren, weil das Ding ist, du wirst safe, Lennart, du wirst unter, also du wirst definitiv unter 4 Minuten loslaufen, du wirst wahrscheinlich 3,40 loslaufen.
3,40, wie lange?
Ja, aber nur weil du dich davon ziehen lässt, weil alle das machen. Ja,
okay.
Die laufen alle so los und dann lass die bitte alle rennen, lass die rennen, weil die kommen dir nach Kilometer 3 entgegen. Und dann, das ist geil zu wissen, wenn du dann denkst so, das ist, ihr solltet nicht so schnaufen jetzt, das ist nicht so gut.
Ja. Ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall toll. Ich war beim Köln-Marathon als Zuschauer und dachte mir so,
das ist geil, Stimmung.
Da können wir mal als Staffel.
Köln-Triathlon.
Köln-Triathlon.
Ja.
Habe ich im Marathon gesagt, ja.
Stimmt. Ja, den machst du ja.
Ich war auch letztes Jahr als Zuschauer beim Marathon, ja.
Ich muss halt nur gucken, wie es mental aushält, nach der nach dem Run Squad Cologne in Ehrenfeld danach nicht komplett mental zusammenzubrechen.
Läuft man am, da vorbei?
Im Halbmarathon? Ich weiß nicht bei halb. Ich weiß nicht bei halb. Ich weiß nur, dass Fenloa bei Marathon, da stand ich mal damals, du kriegst halt endlich alles. Komplette Musik, wirst eine Bierdusche bekommen und Konfetti in die Fresse. So, und danach ist erstmal wieder Stille. Hm. Dann, ja, bist du mit deinen Gedanken alleine.
Läuft man mit Musik?
Was?
Läuft man mit Musik?
Ich würde es dir nicht empfehlen. Also kannst du machen, wenn, also ich weiß nicht, ob man es darf, ich glaube, man darf es und viele machen es auch, aber ich würde, konzentrier dich auf dich, hör auf den Rhythmus.
Hör auf dein Herz, Bruder.
Hör auf dein Herz, lass dich tragen von Carbonplatte. Du hörst dann, ja, immer, du hast dann dieses richtig laute Party und dann hörst du immer noch so, bock, 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 das sind deine Carbonschuhe dann.
Ja. Man hört das aber selber nicht so viel wie beim anderen.
Das kann sein, aber du hast gesagt, du bist ja nicht gelaufen, du hörst das schon.
Ein anderer, so der neben mir mit so einem, okay. Ja. Ja, also das so Thema eigener Trainingszustand, mal gucken.
Ja.
Aber ich versuche jetzt gerade wieder so ein bisschen den Einstieg ins Radfahren zu finden.
Ja.
Ich hoffe, dass ich das für den Winter hinbekomme. Frag mich, womit ich anfangen soll. Fange ich einfach wieder wild an mit Zwift-Rennen jetzt. zieh ich mir mal so einen 12-Wochen-Plan von uns, um vernünftig zu bleiben. Sind da Zwift-Rennen drin?
Wir haben ja einen Swift-Racing-Plan,
ja, klar. Ja, aber die Base-Plane sind, glaube
ich, nein, da nicht, nein.
Wir müssen eigentlich mal so einen speziellen Plan für mich machen.
Der
Lennart-Plan. Ich will schon irgendwas machen, was spielerisch motiviert,
ja,
aber auch eher vernünftig ist.
Ja, verstehe ich.
Also ich müsste ja wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen anfangen, wenn ich jetzt so aus einem Medium bis weniger als Medium Trainingszustand komme oder vielleicht auch noch seit längerem einfach nicht mehr normal trainiert habe.
Ich würde erstmal Schritt 1.
Brauche ich Volumen auch erstmal.
Ja, ich würde Schritt 1 sagen, vielleicht mal so grob vielleicht die Zielrichtung für nächstes Jahr anzureißen.
Jetzt komm doch nicht mit Zielen direkt.
Also willst du, sagst du, so Rundstreckenrennen eher weiter oder sollen wir nochmal was anderes angehen?
Also ich glaube, alles andere ist auf jeden Fall erstmal utopisch. Okay. Weil das dafür braucht, für alles andere braucht es noch viel mehr Volumen.
Ja.
Sei ehrlich.
Ja, aber ich finde ganz ehrlich, ich habe es ja letztens schon mal hier auch erwähnt.
Eine 20-Stunden-Woche kann jeder in seinen Alltag integrieren.
Genau das. Und so schließt sich der Kreis. Aber diese eine 20-Stunden-Woche, habe ich das Gefühl, hat mir für 2 Monate ein bisschen Leistungsschub gegeben. Ja. Also wenn man sich das, du musst nicht ständig viel trainieren.
Kommt auf das Niveau an, von dem man kommt. Bei mir würde das wahrscheinlich auch richtig zünden.
Ja, natürlich. Und ich glaube, eine Woche, wenn man halt sich da so ein bisschen einmal zusammenreißt, nein, aber wenn man das schafft zu organisieren, zu managen, wie eine Trainingslagerwoche, die aber nicht so katabol ist, wie vielleicht ein Trainingslager sein kann,
ja,
dass die halt schon richtig viel Schub bringt. Und ich finde, dann muss man nicht ständig 16 Stunden aufwärts trainieren. Da reichen deine 8 bis 10, die du halt normalerweise irgendwie hinkriegst, ganz gut aus. Dann machst du noch einmal eine 20-Stunden-Woche und dann hast du schon, da bist du schon richtig gut dabei. Ich glaube, meine Empfehlung Nummer 1 wäre für dich an der Stelle, grob zu überlegen, wie möchte ich jetzt und wann und wie möchte ich jetzt weitermachen. Das heißt, einmal runterzubrechen, habe ich erstmal Zeiträume in den nächsten Monaten, wo ich Trainingszwangspause vielleicht habe, ne, vielleicht durch Arbeit, ja, viel zu tun oder durch Urlaub oder was auch immer, habe ich vielleicht auch schon mal grob die Überlegung, Trainingslager, ist das ein Thema oder nicht? Dann kann man sich schon mal die Freiräume oder diese Blöcke raussuchen, was zwischen diesen großen Eventblöcken steht, wie Nicht-Training oder halt viel Training. Dann grob, wie gesagt, die Zielrichtung, was will ich eigentlich machen? Und dann muss man sich jetzt auch nicht zu früh komplett da verhaften. Natürlich können wir dir eine sinnvolle Planung aufbauen und eine sinnvolle Struktur, wie du durch spielerische Inhalte wie Swift Racing auch noch dann deutlich besser wirst. Nur Swift Races zu machen, glaube ich, bringt dich da auch nicht weiter. Da würde ich dir schon ganz gerne ein paar.
Ich glaube, auf die Idee selbst ich nicht gekommen.
Ja, aber es gibt ja manche, die denken halt so ein bisschen, ja, ich kann auch ein Swift-Rennen fahren und habe dann ein Hit-Training ersetzt. ganz so ist es nicht, einfach weil natürlich das Swift-Rennen, du fährst ja anders ein Swift-Rennen als ein strukturiertes Hit-Training. Da willst du Zeit in Zone sammeln und bei Swift-Rennen willst du taktisch schlau fahren.
Ja.
So, und das ist nochmal, ist ein gutes Training, versteht mich nicht falsch, Leute, wenn ihr Swift-Rennen fahren wollt, macht das gerne. Das ist ein tolles Lactat-Clearance-Training, das ist ein bisschen Taktik dabei, das ist ein bisschen Körper kennenlernen und mal ein paar Sachen ausprobieren, weil es ist unverfänglich. Du gehst abends auf die Rolle, fährst dich ein, Attacke, los geht's. Du musst nicht irgendwo in Wegberger Grenzland rennen, bei irgendeinem Typen dann eine Lizenz vorzeigen. 35 Euro, weil du dann auf einmal wieder vergessen hast zu melden.
Wow, BDR-Roast stand aber nicht hier auf unserer Agenda, aber okay.
Ey, wirklich, es ist ja richtig teuer geworden, nachmelden. Auf jeden Fall kannst du einfach mal dann halt unverfänglich da losfahren und mal ein Rennen ausprobieren. So, das würde ich halt auf jeden Fall schon empfehlen. Es ist nur das gleiche wie Hit-Training.
Gut, also ich glaube, wir müssen da mal mir irgendeinen Plan wieder in Training Peaks reinziehen. Also statischer Plan vielleicht zu Beginn und je nachdem, wie es mich catcht, dann integrieren wir mal wieder ein richtiges Coaching. Vor 2 Jahren hat das ja eigentlich auch ganz gut geklappt.
Voll,
fand
also,
ich. Da,
wir hier
ich auf der Rolle eine Double Threshold Einheit, Double Session gemacht.
Ja.
Das weiß ich noch. Da habe ich an den Tag gedacht, so Junge, was ist eigentlich mit dir? Als ich mir beim Giro d'Italia 2004 auf YouTube das zweite Mal die Sweetspot-Intervalle reingeschenkt habe, hatte ich sehr viel hinterfragt.
Aber es ging auch
ganz gut.
Aber du konntest bei Ivan Basso trotzdem dranbleiben.
Basso war, was war das? Cunego war 2004.
Cunego, oh, der Prinz. Ja,
Damiano Cunego. Richtig, richtig rasiert, der Kollege.
Stark.
Ja, also ich fange erstmal mit dem statischen Trainingsplan an.
Ja.
Erstmal stehen für die meisten Leute ja jetzt immer Off-Season an. Da fiel mir noch ein, wir haben irgendwann mal vor 2 Jahren hier so eine Session gedroppt. Was mache ich in der Off-Season?
3x30.
War das so schlimm?
Ja.
Ja. Für mich brauche ich gar nicht fragen. Ich bin safe. Ich habe nichts zu konservieren.
Stimmt.
Aber andere, die hier zuhören, dachte ich, das ist doch nochmal so ein nicer Tipp, das erstmal zu platzieren, weil die Off-Season kommt.
Ja.
Was müsste man denn nochmal machen, um möglichst gut die Form zu konservieren, gleichzeitig zu tapern?
Mhm.
Vielleicht auch, was kann man noch in der Ernährung machen? Ich glaube, schauen, dass man nicht zu viel Muskulatur verliert. Vielleicht ein bisschen Proteinzufuhr erhöhen. Mhm. Aber dreimal?
Dreimal 30. Das ist die Ronestad, die eine goldene Einheit.
Die Jungs, das habt ihr alle davon. Wenn ihr mit guter Form aus der Season rausgeht, dann habt ihr was zu verlieren und dann müsst ihr so einen Kram machen.
die Studie, die man sich angeschaut hatte, was kann ich, wenn ich eine Session mache, was kann ich zur Erhaltung irgendwie noch machen, damit das funktioniert? Das war wirklich die 3x30 Einheit und es war schon 30 hart. Also es war jetzt nicht irgendwie so. Es ist schon, du musst
drei
halt schon.
Mal drei, also okay, du machst 3 Sätze mit 3 Wiederholungen von 30 Sekunden.
Genau.
Wie groß sind die Pausen zwischen den 30 Sekunden?
Also insgesamt haben wir in einer gebaut, die so 2, 2,5 Stunden lang, so ungefähr. Ich weiß nicht genau, du fährst 30 Sekunden, lass mir jetzt mal grob sagen, wie 3:30 Pause dazwischen. Dann machst du irgendwie einen 15-Minuten-Block oder ungefähr 15-Minuten-Block, dann machst du dann die 3 Intervalle weg. Dann hast du mal 10, 15 Minuten Pause.
Das musst und du einmal die Woche machen.
Bitte mal.
Einmal die Woche.
Das war eine Studie einmal die Woche, ja. Und es hat sogar.
Also muss man das 4-mal machen? Und dann kommt man eigentlich ganz gut durch die Offseason. Wenn man dazwischen vielleicht einfach noch
so die Offseason-Dauer an, ja klar.
Also zweimal easy noch fährt und so.
Dann du darfst ja auch in der ersten Woche ein bisschen was verlieren, Leute. Es ist November oder Oktober, chillt. So, wir haben dann 4, 5 Monate bis Tracker oder was auch immer.
Ja.
Macht euch doch nicht so verrückt. Ihr müsst ja nicht alles mit konservieren, was ihr gerade aufgebaut habt. Das kommt ja wieder. Und geisel dich nicht, nimm dir auch selber die mentale Auszeit, weil 3x30, da musst du auch Bock drauf haben, das ist schon klar. Und dann denkst du so, ich wollte Offseason machen, aber mir das Gefühl, ich habe trotzdem einmal die Woche mich komplett hier weggeschrotet.
Du schreibst es auch nicht eben unsere Athleten in den Training.
Natürlich nicht. Ich sag, weißt du, was ich reinschreibe ist, lass das Rad mal stehen. Ich verbiete es dir nicht, wenn heute ist so ein 18 Grad Sonnenwetter, wenn du da Bock hast, an einem Samstag ein bisschen Rad zu fahren, mach das ruhig. Aber nimm dir die Auszeit, weil in 3 Wochen, 4 Wochen geht's wieder los. Und wenn du dann in 2 Monaten keinen Bock hast, dann bin ich nämlich angenervt.
Ja.
So. Also nimm dir ruhig die Auszeit und wer möchte, kann mit der 3x30 Einheit so ein bisschen was konservieren. Ist eine sehr effektive Einheit, definitiv. Und dann bauen wir von dem auf, was wir haben.
Ja. An der Stelle baue ich jetzt mal noch eine Bitte ein, damit wir nicht wieder in die gleiche Situation geraten wie im letzten Winter.
Oh.
Wenn ihr Interesse an einem Coaching habt, meldet euch bitte jetzt, weil wir haben nur limitierte Plätze zur Verfügung für dieses Jahr. Und dann meldet euch besser jetzt, damit wir euch onboarden können, damit wir nicht wieder den Stau haben, den wir letzten November, Dezember hatten. Und schreibt uns über Am besten mit die Website anmelden, oder?
Website, entweder Website anmelden, ihr könnt auch das kostenlose Erstgespräch da buchen. Falls ihr mal Rückfragen habt, da können wir gerne mal auf dein Training schauen oder an lukas@science.cc Adresse direkt, weil ich habe festgestellt, manchmal kann die Kontakt@science in Spam-Ordner landen. Das heißt, falls ihr keine Antwort bekommen habt, sorry, wir gucken das alles regelmäßig nach, aber dann kann schon mal ein paar Tage Verzögerung sein. Also lukas@science ist wahrscheinlicher, dass das funktioniert, dass ihr direkt ankommt bei mir. Dann kümmere ich mich darum. Und dann schreibt uns am besten mit da rein, was ihr vorhabt, ob ihr schon Ziele habt, Ideen, wie es da bei euch der Stand ist und dann können wir gerne darüber sprechen oder ihr startet direkt rein. Und für all diejenigen, die diesen statischen Plan, wie du jetzt gerade, so ein bisschen mal sich informieren wollen, wir arbeiten gerade mit Hochdruck an einer schöneren Übersicht, an einer besseren Übersicht,
ja, das dass die
Pläne gefunden werden können, weil da haben wir auch schon viel auch Kritik zurechtbekommen, dass die Übersicht von Training Peaks ist nicht so geil, so das ist ein Haufen Pläne auf einer Seite, da haben wir ein bisschen dran gearbeitet, wird demnächst gelauncht und dann willst du da Bescheid, könnt ihr ein bisschen gucken und habt auch einen Auswahlfinder, welcher Trainingsplan für dich am besten passt.
Dabei ist sowieso noch für die statischen Trainingspläne die Frage, die wir ab und an bekommen, wie viel Vorerfahrung braucht man dafür? Ist wahrscheinlich auch mal kategorisiert, ne? Ich glaube, wir haben Beginner.
Ja, wir haben Beginner, Intermediate und Competitive. Das ist ein bisschen eingeteilt. Ich muss ja irgendwas daran geben. Ich habe mal grob geschätzt in absolute Leistungsfähigkeit. Ja, ich weiß, Relative ist an der Schwelle. Relative ist auch entscheidend. Das ist richtig. Aber mir geht es darum, wenn jemand entweder viel Erfahrung im Training hat, dann kann er auch schon direkt in Intermediate reingehen oder erstmal von etwas niedrigem Basisniveau anfängt. Alles irgendwie unter 240, 230 Watt Schwelle. Macht man erst Beginnerplan. Es ist trotzdem angepasst auf deine Leistungsfähigkeit, die du bei Training Peaks angibst. Keine Sorge, das ist jedes Mal für jeden Athleten individuell neu ausgerechnet. Ich habe da nur nicht angefangen, in Woche 2 euch mit Einheiten zu verprügeln, die sonst erst, sag mal, später an der Reihe sind. Die, die Intermediate oder Competitive sind, die bekommen früher aufs Maul.
Dann bist du Beginner auf
einem Beginner auf der Skala.
Geil, erstmal nur
3x, 6x, 30, 30, oder?
Ja, oh cool. Ja, ich glaube, da geh ich mir erstmal einen Beginnerplan ziehen, bevor ich die anderen nehme. Ja. Und dann kann ich die Training Peaks App auch wieder auf die erste Seite bei mir ziehen, auf dem Handy.
Ah, stark.
Da ist die nämlich verbannt worden von, glaube ich.
Ja, das ist gut.
Und ja, es ist immer witzig, wie man so die Motivation von Leuten an der Anordnung ihrer Apps auch ablesen kann.
Das ist interessant, ja. Und ich habe auch deinen Tipp, den du mal mitgebracht hast, so vielen Athleten schon mitgegeben und Feedback auch jetzt diese Woche noch bekommen von einem Athleten, der neu bei uns im Coaching ist, ist, mach dein Setup fertig, mach dein Rollensetup, wenn du zu Hause auf der Rolle
bist.
Es muss fertig sein, es muss der Rad eingespannt sein, da muss die Schuhe die besten daneben stehen, die Hose hängt über den Lenker, die Flasche ist nicht direkt schon fertig. Die Flasche
ist schon voll von vor 3 Tagen.
Würde ich jetzt nicht probieren, aber genau, das ist alles so einfach wie möglich, die Hürde, weil wenn es schon knapp wird oder wenn die Motivation kippt, dann noch den ganzen Bums aufzubauen,
ja
da verstehe ich auch, dass man dann jetzt nicht unbedingt die Motivation noch findet.
Das ist das, was du auch da meintest, wenn du morgens gar nicht klarkommst, dass das alles auch
das da stehen liegt dann da, genau.
Ja, bei mir hilft das beim Morgens. Hilft das nicht. Du könntest mich auf dieses Fahrrad draufheben,
glaube ich. Würde es dir helfen, wenn du eine Verpflichtung hättest? Weil ich habe letztens gefragt, ob ich mir von dir mal durchgeben lasse, wann einer der Tage hier in der Woche ist, wo du, ich sag mal, was das Späteste ist, was du anfangen kannst und ob wir wirklich morgens eine 6-Uhr-Session machen, dass jemand dich abholt. Und wir fahren 6 Uhr, 2 Stunden, machen wir einmal die Woche.
6 Uhr im Winter?
Ja. Noch geht's. Ich sage nicht im Winter, aber noch geht's.
Aber da sehe ich das so, warum sollte ich jetzt da investieren, wenn das in 2-3 Wochen wieder weg ist?
3x30 Einheit?
Auf gar keinen Fall. Aber ja, wenn wir hier irgendwie so einen Trainingstreff hinkriegen.
Okay, früh, dann halt morgens.
Der irgendwie, ach so, du hast von morgens gesprochen. Egal.
Ich habe von morgens gesprochen.
Ist egal, wir kriegen es so oder so. Kriegen wir das jetzt nicht etabliert. Was irgendwie immer hilft, ist, wenn man hier irgendwie so laufen geht zusammen oder sowas.
Ja.
Wie kann man das schöne Paddle-Spielen einbauen in einen Trainingsplan?
Bist du jetzt im Paddle-Game?
Nee, nicht, aber ich wollte nur zocken.
Wo wir gerade bei Trendsportarten sind.
Trendsportarten, hier, bei uns direkt neue Paddle-Halle. Ich mache jetzt keine Werbung dafür, wo wir sitzen.
Mülheim? Sonst,
Ruhe, sonst buchen die Plätze wieder alle aus.
Ach so, ich meinte Rotkirchen. Mülheim
an der Ruhr. Wir hier in Mülheim an der Ruhr.
Schneid ich raus, werde ich piepen einfach. Echt, ist das so?
Ja.
Sollen wir Paddle zocken
gehen? Das ist was ich auch nochmal interessant finde. Ich habe ja eine Zeit lang auch Fußball gespielt, im Winter. Und würde mich mal echt interessieren, wie wirkt sich das aus auf das normale Ausdauersporttraining?
Ich kann dir sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit mit Tennis mehr angefangen. Das ist ein Scheißsport, wenn du es nicht kannst, weil es macht gar keinen Spaß.
Mhm. Kannst du nicht?
Kann man das? Man kann es nicht am Anfang, vor allem wenn du nur Rad gefahren bist in deinem Leben. Jetzt mittlerweile kann ich schon ein paar gute Rückhände, Vorhände richtig
straight. Rückhand?
Ja klar.
Oh, das ist eine Ansage, Junge.
Besser als Vorhand.
Doppelhändig? Oder so.
Nee, ich bin schon bei
so ein Rückhand-Slice, so ein ganz
eleganter. Nee, das ist so ein Altherren-Tennis, so Rückhand-Slice, Rückhand-Vorhand-Slice. Nee, schon straight hin und her. Macht schon richtig Bock. Und ich sag dir, wie wirkt es auf deine Radfahrperformance aus? Nummer eins, ich habe seit anderthalb Wochen richtig Außenbandschmerzen. Ich bin nicht umgeknickt, aber ich glaube, das ist richtig ungewohnt gerade. Ja. Nummer zwei, ich finde aber, ich habe ein ganz bisschen verbesserten Antritt bekommen, weil ich mal wirklich wie Plyometrik Sprungtraining, ich bewege mich mal in andere Richtungen. Ich mache nicht nur Trampeln, sondern ich springe mal, ich renne mal rechts, links, Ausweichbewegung und das hast du sonst im Radfahren nicht.
Können wir mal ein Match machen?
Auf jeden Fall.
Mal irgendwo eine Halle buchen? Hast du Schläger für mich?
Wirklich, ich organisiere das. Ich würde sagen,
ich möchte kurz mal in den Kommentaren eine Abstimmung dann auch haben. Was glaubt ihr, wer gewinnt? Ich weiß es nicht. Wie viel Erfahrung hast du jetzt?
Ich habe ein paar Mal einfach gespielt, jetzt nicht so viel, wirklich nicht.
Ich habe gar nicht gelernt für die Klausur.
Oh, eins minus. Unangenehm, weiß ich jetzt auch nicht. Lennart, der lernt, hat eine 5. Ja, genau. Ich weiß, wo wir auf jeden Fall einmal die Woche for free spielen könnten. Das können wir organisieren.
Mach mal ein Match klar, ich habe Bock jetzt hier so auf.
Können wir machen. Max, unser Chef für Marketing und Content, hat uns schon aufgeschrieben, Lennart und ich dieses Jahr 5 Sportarten, die wir nicht hauptsächlich machen, wo wir uns gegenseitig betteln. Na, eben nicht. Also, obwohl, jetzt passt es mittlerweile.
Okay, Tennis ist eine davon. Ich bin mal gespannt, wer gewinnt.
Wenn ihr noch weitere Ideen habt
für Sportarten. Spielen wir 3-Satz oder 5-Satz? Wir sind schon bei einem Grand-Slam-Turnier.
Natürlich sind wir beim Grand-Slam-Turnier.
Wir machen auch mehr Punkte für die
Champions Tiebreak, wenn es knapp
wird. Weltrangliste.
Wenn wir nachher so ein richtiges Match machen würden, ne? 4 Stunden später.
Nee, das ist das Gute.
Ah, nee, wir also haben so viele Doppelfehler.
Doppelfehler raus.
Ja, hast recht, es geht richtig schnell.
Okay, cool, wir haben uns für ein Tennismatch jetzt hier
Sinner gegen Alcaraz auf Sainz.
Ja, du bist der gedopte Italiener, ne?
Ja, genau.
Okay. Das war's, wenn wir hier so im Tennis schon sind, dann müssen wir diese Folge abbrechen.
Wir kommen Richtung Winter, man merkt es schon.
Würde ich sagen.
Also folgender Plan, nächste Woche machen wir ein bisschen Gravel-WM, sag ich schon, Straßen-WM mit Gravel-Anteil.
Ja.
Und dann machen wir schon wieder Richtung Gravel-WM, bald die thematische Folge.
Und Miguel müssen wir auch noch irgendwann integrieren.
Bitte?
Miguel
müssen wir auch integrieren, den wollen wir erfragen, was danach ist, weil ich habe jetzt schon ein paar Einheiten gehört, die er sich zur Vorbereitung mit seinem Trainer dann überlegt hat, wie er sich vorbereitet für das Zeitfahren in der Höhe, auf 1600 zumindest. Sehr, sehr spannend. Können wir gerne gemeinsam mal durchsprechen, warum die das so machen.
Ändert sich in der Höhe vielleicht auch, welche Anzüge schnell sind?
Ja, weil also ich weiß nicht, ob die daran anpassen, aber es wird sich ändern, weil die, ich würde sagen ja, weil einfach die Luft, jetzt kommt's.
Die Luft ist anders.
Ja, die Luftdichte ist geringer.
Willst du dich jetzt Sauerstoffpartialdruck sinkt hier, ab. Auf dieses dünne Eis bewegen?
Ja, aber der Sauerstoffpartialdruck nimmt ab, weil Gesamtluftdichte geringer wird und der aerodynamische Widerstand ist etwas geringer. Das heißt, wenn du, ich sag mal, ist jetzt die Frage, ob die Suits oder die Positionen dann anders wirken, wenn alles konstant gleich ist.
Fahren die alle mit dem Straßenrad.
Ja,
mehr Power-Output, weil
Dynamik
egal.
Wenn es der Trade-off ist, weniger Power-Output, wenn mehr Aerodynamik, könnte man schon fast überlegen, ob man genau, das...
eine weniger aggressive Position fährt, ja, weil die Aerodynamiken... Ja, also Remco, wenn du zuhörst und willst, kannst du das ja nochmal mit einfließen lassen.
Du kannst auch ein bisschen höher, wenn du willst. Hast du mal, ich möchte nicht zu weit abdriften, aber bist du mal gefahren, wenn kurz vor Gewitter ist, das Wetter? Kennst du das?
Bestimmt.
Wenn das so sehr warm im Sommer und dann schlägt das so langsam und denkst so, oh, ich muss nach Hause. In diesem Moment, wenn du so auch merkst, es wird schon zum ersten Mal wieder ein bisschen kälter, diese Temperatur, das hat mein damaliger Trainer genannt, Weltrekordwetter. Das ist nämlich dann in dem Moment die Luft am dünnsten, wenn warm oder wenn Hochdruck auf Tiefdruck trifft und dann halt dieses Gewittermoment da ist. Ich weiß nicht, jemand, der es mal erlebt hat in den letzten Wochen, du wirst rasant schnell, wirklich, du merkst das wirklich. Du wirst auf einmal. Ja,
wahrscheinlich, weil auch Wind aufzieht.
Das auch, aber du merkst halt teilweise, du hast halt 2 km/h on top, wirklich.
Ja, achso, mir fällt übrigens gerade ein, es ist auf jeden Fall so, dass sich die Aerodynamik mit der Höhe ändert, weil die meisten, die irgendwelche krassen Rekorde fahren, fahren ja auf der Bahn in Mexico City. Ja.
Wo hast du. Auch da wäre ein Trade-off zwischen Performance, Verlust und Aerodynamik Gains, ja.
Geil.
Cool, also das machen wir nächste Woche.
Schön. Dann haben wir es für die Woche. Ich würde sagen, genießt die jetzt das eine kanadische Rennen im Real Life und dann das andere für euch morgen. Zieht nochmal gut durch bis zum Ende der Saison. Meldet euch bei uns, wenn ihr ein Coaching buchen wollt. Also meldet euch schnell, das ist immer leichter für uns auch.
Ja.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören.
Machen wir. Wir gehen jetzt Paddle spielen.
Ciao.
Tschö.